Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Puh, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, erzählt eine Pastorin in einem Buch. Trösten, wie einen seine Mutter tröstet, bloß nicht. Darauf kann ich gut verzichten, denn meine Mutter war nicht gut im Trösten. Kam ich mit einer 5 in Mathe nach Hause, hieß es, du hast wieder nicht genug gelernt. Aber daran lag's nicht. Ich kapierte Mathe einfach nicht. Als Jugendliche hatte ich nachts Panikattacken. Meine Mutter behauptete steif und fest, du glaubst und du betest eben nicht genug. Aber das stimmte nicht, ich betete wie verrückt. Auch später war es so, wenn ich von einem Problem erzählte, sei es mit den Kindern oder in meiner Gemeinde, meist drehte sie es so, dass der Fehler bei mir lag und ich selbst schuld war an meinem Problem. Irgendwann erzählte ich meiner Mutter nichts mehr, denn es endete in der Regel immer gleich. Ich hoffte auf Verständnis, auf ein gutes Wort, auf Trost. Stattdessen bekam ich immer eine übergebraten. Wie sehr habe ich mir eine Mutter gewünscht, die mich einfach nur mal in den Arm nahm, die mich mitfühlend anhörte oder mir einfach zum Trost eine Tasse heißen Kakao gekocht hat. Also mich schreibt die Pastorin in dem Buch, für mich muss ich diesen Bibelvers anders schreiben. Ich sage, ich, der lebendige Gott, will dich besser trösten als deine Mutter, will dich trösten wie dein Mann, wie deine Kinder, will dich trösten, wie dich deine Freundin oder dein Freund trösten. Soweit diese Pastorin. Ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Als ich vor einigen Monaten diese Jahreslosung las, ging es mir ein bisschen ähnlich wie dieser Pastorin. Trösten, wie mich meine Mutter getröstet hat, schön wär's. Viel später habe ich wirklichen Trost erfahren von meiner Freundin, von meinem Mann und von vielen anderen. Da kam Trost, der wirklich getröstet hat. Ich freue mich, dass es ganz vielen von euch anders geht, dass ihr liebevollen, mütterlichen Trost erfahren habt. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Wie tröstet eine Mutter, wenn trotz vielen Lernens die Arbeit schiefgegangen ist? Wie tröstet eine Mutter, wenn der Sprung von einem Baum mit einem aufgeschlagenen Knie endet? Wie tröstet eine Mutter, wenn der Nachbarsjunge die Lieblingspuppe zerbricht und in den Graben wirft? Wie tröstet eine Mutter, wenn der Liebeskummer übergroß wird? Sie hat keine Ratschläge bereit, keine Erklärungen und schon gar keine Vorwürfe. Sie nimmt in den Arm oder auf den Schoß und lässt Zeit für Schmerz. Manchmal hört sie auch nur schweigend zu, manchmal pustet sie auf die Wehestelle, manchmal klebt sie ein buntes Pflaster, manchmal streicht sie einfach nur über den Kopf. Oder sie kocht, wie von der Pastorin gewünscht, einen heißen Kakao. Oder einen Schokoladenpudding mit Haut oder Spaghetti. Das in Klammern klappt auch bei erwachsenen Kindern heute immer noch. Und manchmal sagt sie einfach nur, du bist mein geliebtes Kind oder ja, es ist echt schwer. Oder sie sagt, du schaffst das, kann ich dir helfen? Da ist jemand, der mich nicht beschwichtigt. Da ist jemand, der mich mit meinem Schmerz ernst nimmt und der nichts bagatellisiert. Da ist jemand, der mir nicht alles erklären kann, warum mir was, warum passiert ist und dass ich wahrscheinlich selbst schuld bin an dem, was da rausgekommen ist. Da ist jemand, der mit mir schweigen kann. Da ist jemand, der einfach nur für mich da ist, der sich für meine Sorgen und Ängste interessiert. So, und auf viele andere Weise kann eine Mutter, ein Vater, eine Freundin, ein Freund, der Partner trösten. Ich will trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Ich glaube, dass wir alle in irgendeiner Weise trostbedürftig sind. Ich glaube, dass wir immer einmal wieder nach Menschen auf der Suche sind, die trösten können. Und ich glaube, dass die Suche nach wirklichem Trost ein Leben lang nicht aufhören wird. Es wird wahrscheinlich keinen geben, der von uns permanent Lebensfreude hat. Jeder wird immer einmal wieder auf Trost angewiesen sein, gleich wie alt er wird. Unser Wort Trost gehört zum indogermanischen Wortstamm Treu. Und dieses Wort leitet sich wiederum von Deru für Baum und Eiche ab. Baum und Eiche. Franz Eike, Entschuldigung, vergiss es. Deru, Baum, Eiche. Dahinter steht das Bild von einer inneren Festigkeit. Dahinter steht das Bild von einer inneren Festigkeit. Interessant also, die Worte Vertrauen, Treue und Trost hängen eng miteinander zusammen, haben eine gemeinsame Wurzel. Vertrauen, Treue, Trost hängen miteinander zusammen. Innere Festigkeit. Vertrauen, Trost, Treue sind untrennbar mit Beziehungen verbunden. Trost ist nichts Mathematisches. Trost ist nichts Pragmatisches. Trost hat immer mit Beziehung zu tun. Trost lässt sich nicht auf die Worte oder auf die Vernunftebene reduzieren. Trost ist eben keine Sache. Trost ist keine Vernunftebene. Trost tröstet tief. Trost, der wirklich tief sitzt, löst tiefe Schwingungen in unserem Leben aus, positive wie negative. Ich kann mich an den Besuch eines Pfarrers vor über 30 Jahren erinnern. Im Krankenhaus, ich hatte gerade eine schwere OP hinter mir, und da kam der Pfarrer und wollte für mich beten und mich segnen. Aber ich wollte es nicht, weil ich keine Beziehung zu diesem Pfarrer hatte. Aber ohne meine Abwehr zu respektieren, hat er meine Schwachheit ausgenutzt und mich zwangsbeglückt mit seinem Gebet. Er hat seinen Job gemacht. Gut gemeinter Trost kann Abwehr und negative Gefühle hervorrufen. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, bei meiner Vorbereitung habe ich gemerkt, ich habe mit dem Bodenpersonal Gottes Zeit meines Lebens, zumindest in meiner Jugend- und jungen Erwachsenenzeit, nie positive Erfahrungen gemacht, und trotzdem gehöre ich jetzt selber zu dieser Sorte. Gut gemeinter Trost kann negative Gefühle hervorrufen. Wenn ein Mensch Trost braucht, wenn seine Seele blutet, helfen keine Vernunftargumente, auch kein noch so gutes Gebet. Einfach nur da sein, auch wenn das für den trösten wollenden sehr hart ist. In unserem weiteren Bekanntenkreis ist in der vergangenen Woche ein knapp 2-jähriger Junge in einem Teich ertrunken. Ich habe mich hier mit diesem Bibelvers beschäftigt und habe gedacht, in den nächsten Tagen werde ich dort vorbeigehen müssen. Übermorgen ist die Beerdigung, aber in den nächsten Tagen werde ich dort vorbeigehen, und ich habe überlegt, was kann ich machen. Als ich mich heute Morgen nochmal vorbereitet habe, habe ich gedacht, auch ich werde nur da sitzen können, nicht sagen können. Wann soll man einer Mutter von Zwillingen sagen, wenn ihr jüngstes Kind ertrinkt? Echter Trost hat wenig mit Worten zu tun. Fingerspitzengefühl, Ernst nehmen, schweigen. Nähe können viel Trost bedeuten. Und noch einmal, viel weniger als ihr und ich ahne, helfen Worte. Weil Gott, der Gott allen Trostes ist, braucht er auch heute Menschen, braucht er dich und mich als Menschen, die trösten können, die auch still daneben sitzen können und keinen Rat wissen und keine Hilfe. Ich wünsche uns, dass auch wir hier immer mehr zu Müttern und Vätern des Trostes werden. Andere trösten können, so wie wir getröstet wurden. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Darf ich nochmal so persönlich fragen, jeden Einzelnen von uns, sind wir getröstete Menschen oder eher ungetröstet? Es kostet viel Mut, die Erinnerung an ein eigenes Ungetröstetsein zuzulassen. Es kostet Mut, die Erinnerung an ein eigenes Ungetröstetsein zuzulassen. Und es kann uns heute Morgen ganz neu, ganz dankbar machen, wenn wir diesen Trost in der Kindheit oder auch als Erwachsene konkret erfahren haben und immer noch erfahren, es gibt Menschen, die mich trösten. Ein ganz großer Punkt zur Dankbarkeit. Das war der erste Gedanke, ganz allgemein zum Trösten. In einem nächsten Gedanken möchte ich einige Punkte aus der Bibel aufzeigen. Beim Beschäftigen mit der Jahreslosung ist mir ganz neu das Bild von Rembrandt in Erinnerung gekommen, wo Rembrandt das Bild vom verlorenen Sohn gemalt hat. Einigen unter euch wird es sicher bekannt sein, dass der Künstler den Vater mit zwei verschiedenen Händen gemalt hat. Die rechte Hand ist die Hand einer Frau. Und die linke Hand ist die Hand eines Mannes. Rembrandt stellt uns den liebenden Vater mit einer mütterlichen und mit einer väterlichen Hand dar. Ein nachdenkenswerter Gedanke. Mit einer mütterlichen Hand und mit einer väterlichen Hand. Legt das Buch nachher hinten aus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es euch dann nochmal anschauen aus der Nähe. Es gibt viele Trostworte in der Bibel, die unser Herz berühren können. Ich habe mich auf einige wenige beschränkt. Jesaja 38, Vers 17. Siehe, um Trost war mir sehr bange, aber du, Gott, hast dich meiner Seele herzlich angenommen. Psalm 73, Vers 26, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bleibst du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Psalm 23, Vers 4, dein Stecken und Stab trösten mich. Psalm 40, Vers 1, tröstet, tröstet, mein Volk, sagt Gott. Psalm 119, Vers 76, lass mich doch deine Gnade erfahren und tröste mich, wie du es mir versprochen hast. 2. Korinther 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit, der Gott allen Trostes. Und in Johannes 15, Vers 26 sagt Jesus, dass er uns den Heiligen Geist senden wird, der uns zur Seite stehen und uns trösten wird. Bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass für Jesus Trost so wichtig ist, dass Jesus Trost zur Chefsache macht. Er selbst sagt, er schickt uns den Heiligen Geist, damit er uns tröstet. Und eine ganz besonders schöne Trosterfahrung wird uns von Elia erzählt in 1. Könige 19. Auf dem Gipfel seiner Macht liegt Elia unter einem Wacholderbusch, schlottert vor Angst und will nur noch sterben. Gott sieht ihn in dieser Einsamkeit. Und Gott tröstet ihn nicht, indem er ihm eine Predigt hält und sagt, das gehört sich nicht für einen Boten Gottes, sondern Gott schenkt Elia Brot und Wasser, er versorgt ihn und lässt ihn schlafen. So praktisch und so liebevoll, so fürsorglich ist Gottes Trost, damals wie heute. Und wenn dann zum tröstlichen Wort noch die entsprechende Melodie kommt, kann uns das noch tiefer berühren als jedes gesprochene Wort. Viele Lieder sind gesungene Trostworte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich spricht Trost in den Liedern, in der Musik ganz besonders an. Ich möchte aus der großen Vielfalt auch hier nur einige wenige Lieder nennen. Ich denke, eins der bekanntesten Wege von Paul Gerhard, Lieder von Paul Gerhard, befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt. Wie vielen Menschen mag dieses alte Lied, vor fast 400 Jahren geschrieben, immer noch Worte verleihen für ihren eigenen Schmerz, für ihre eigene Trostbedürftigkeit. Wenn alles andere nicht mehr geholfen hat, dieses Lied kann helfen. Lasst uns zwei Verse von dem Lied singen, 428, Vers 1 und 2. 428, die ersten beiden Verse. Oder das alte Lied, das die Älteren unter uns wahrscheinlich eher kennen werden. So nimm denn meine Hände und führe mich. Von Julie Hausmann, auch vor langer Zeit geschrieben, etwas über 200 Jahre alt. Wir wissen wenig von dieser Frau, außer dass sie ein schweres Leben gehabt hat. Sie ist 1826 in Petersburg geboren und war dort Musiklehrerin. Auch hier findet sie Worte für Menschen, die keine eigenen Worte mehr haben. Eine glaubensvolle, kraftvolle Zuversicht spricht aus jedem Vers. Miriam wird uns ein Vers aus diesem Lied spielen. Wer es mitlesen möchte, es ist Lied Nummer 429. Wir hören einfach nur einen Vers a cappella gespielt. Und ein etwas neueres Lied von Manfred Siebald, ungefähr 1990 getextet. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin und ich darf so zu dir kommen, wie ich bin. Und ich habe euch noch ein ganz neues Lied mitgebracht von Sephora Nelson. Sie ist erst 26 Jahre alt und hat ein Lied mit 4 Versen getextet. Dieses Lied heißt: Lege deine Sorgen nieder, leg deine Zweifel nieder, leg deine Sünde und deine Ängste nieder. Und sie schließt jeden einzelnen Vers mit dem Wort: Nichts ist für deinen Gott zu groß.
Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meine Hand. Du brauchst mir nichts zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Fall, nichts ist für deinen Gott zu groß.
Noch ein letztes Beispiel. Die Liedblätter habt ihr auf euren Sitzen liegen, hoffe ich zumindest. Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niederdrückt. Gott tröstet selbst. In diesem Lied kommt Gott selbst zum Reden. Ich bin bei dir, hab doch keine Angst, wenn dich Sorgen quälen, wenn du nicht schlafen kannst. Ich hab alles in der Hand. Ich kenne dich und du darfst sein, wie du bist. Ich bin bei dir. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Dieser Vers darf uns jetzt ein ganzes Jahr lang begleiten. Ein ganz kostbares Gottesbild. Rembrandt, die väterliche und die mütterliche Hand. Gott, der Unvergleichliche, vergleicht sich selbst mit einer tröstenden Mutter. Gott, den wir durch Jesus Christus Vater nennen dürfen, der zeigt bewusst mütterliche Züge, ich will euch trösten. Gottes Wesen ist Liebe, anteilnehmende, heilende Liebe. Wir haben alle Bilder vor unserem inneren Auge, wie es sein muss, wenn eine Mutter tröstet. So. Und genauso will der väterlich-mütterliche Gott uns in diesem neuen Jahr trösten. Dieser Gott ist ein gegenwärtiger Gott. Er ist da in allem, was kommen und geschehen mag. Er will sich uns zuwenden, zärtlich. Wie eine liebende Mutter will er uns beim Namen nennen. Ich hab dich lieb. Dieser Gott will uns da trösten, wo wir an uns selbst leiden. Er will uns da trösten, wo wir den Mut zum Weitergehen verlieren. Dieser mütterlich, väterlich tröstende Gott sieht nicht weg, wenn wir leiden unter seelischen oder körperlichen Schmerzen. Er tröstet. Und das manchmal ganz kreativ, durch sein Bodenpersonal, durch ein gutes Gespräch, durch einen Besuch, durch ein Gebet, das meinen Schmerz ernst nimmt, durch ein Buch oder durch ein Stück Kuchen oder einen Telefonanruf, sogar durch einen Hund oder eine Katze, Dorle, richtig? Richtig. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte von Peter Spangenberg, einem Märchen aus dem Tierreich. Die Hasenmutter war sehr krank. Da kam der Igel zu Besuch, brachte ein paar frische Kleeblätter mit und sagte, kommt Zeit, kommt Rat. Gut gemeint, aber wann kommt die Zeit und welcher Rat wird kommen? Als die Feldmaus am nächsten Tag durch das Fenster schaute, fiebte sie, Kopf hoch, so trägt halt jeder sein Päckchen. Auch die alte Katze kam eines Tages vorbei und erkundigte sich nach dem Befinden der Hasenmutter. Wird schon wieder werden, schnurrte sie. Sogar der alte Maulwurf schaute vorbei. Keine Sorge, du schaffst das schon, brummte er. Da empfand die Häsin nur noch Bitterkeit. In der Küche tobten ihre Jungen. Sie hatten solchen Hunger und keiner kümmerte sich um sie. Dazu kam ihre eigene Angst. Können Sie sich denn gar nicht vorstellen, wie mir zumute ist, dachte sie, während sie voller Enttäuschung noch nachdachte, dass der gut gemeinte Trost überhaupt kein Trost war, kamen die Ameisen leise. Sie grüßten kurz, stellten Feldblumen auf den Tisch, machten die Küche sauber, gaben den jungen Häschen was zu essen und verabschiedeten sich wieder. Da war die Hasenmutter auf einmal getröstet und hatte neue Hoffnung. Soweit diese kleine Geschichte von Peter Spangenberg. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Gemeinde als Gemeinschaft der Getrösteten, Gemeinde als Ort des Trostes. Getröstete können trösten. Und ich möchte euch ein Bild mitgeben, das mir eben gerade erst gekommen ist. Vor mir sitzen Anja und Abitail und hielten sich die ganze Zeit an den Händen. Wisst ihr, was ich euch wünsche? In den nächsten Tagen jemand, der euch so an der Hand hält, wie Abitail und Anja. Amen.